Ballhawks.
Hey, I'm just here, so I won't get fined.
Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des offiziellen Podcasts der German Seahawkers.
So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers, dem Podcast der Seattle Seahawks, dem neuen Super Bowl Contender, wie man vielleicht sagen könnte. Es handelt sich hier nämlich um eine Sonderfolge, eine Bonusfolge quasi. Und zwar aus dem Grund, den wir gleich mit euch besprechen wollen. Und ich mache es heute nicht alleine, sondern bei mir ist der Henry. Moin, Henry.
Moin.
Ja, wir verzichten heute mal komplett auf unsere verschiedenen Segmente, die wir normalerweise hier haben. Also heute keine Seahawks News, kein Thema der Woche, sondern es gibt eigentlich nur ein Thema, über das wir heute mit euch reden wollen. Und das ist natürlich der Trade für Jamal Adams, der Star Safety der New York Jets, ehemals New York Jets, wurde zu den Seattle Seahawks getradet. Passiert ist das in der, noch nicht ganz in der Nacht, aber sagen wir mal zu deutscher Zeit, Samstagabend. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen unsere Reaktion einfangen. Henry, was war deine erste Reaktion? Wie hast du es mitbekommen? Hast du es direkt geglaubt? Gib uns mal ein bisschen, lass uns ein bisschen teilhaben.
Ja, also meine erste Reaktion war, no way. Also hätte ich raten müssen, wie groß die Chance ist, dass Jamal Adams tatsächlich in diese Offseason nach Seattle getradet wird, hätte ich die wahrscheinlich auf geringer als 5% geschätzt. Ich erkläre jetzt vielleicht auch mal gleich den in Anführungsstrichen Struggle, den jeder Seahawks-Fan momentan auch vielleicht mit diesem Trade hat. Da gibt es ja halt auf der einen Seite auch eben in mir das Herz des irrationalen Fans, der sich im ersten Moment wahnsinnig drüber freut, dass Adams, dass ein Spieler von dem Kaliber nach Seattle kommt, und auf der anderen Seite dann den rational langfristig denkenden Fan, der sich eigentlich schon vielleicht eingestehen muss, dass dieser Trade, wenn man sich jetzt nur den Wert der Picks anschaut, vielleicht auch ein Loss für Seattle im ersten Moment ist. Und als ich jetzt im allerersten Moment in unserem internen Redaktionschat gelesen hatte, dass Jamal Adams nach Seattle getradet wird, hatte ich ganz am Anfang gedacht, okay, eigentlich zu teuer. Und bei jeder anderen Franchise würde ich wahrscheinlich das Gleiche sagen. Jedoch muss man es auch so sehen, auch wenn ich jetzt so mit einem Tag Abstand so drüber nachdenke, dass Pete Carroll, wenn er eben bereit ist, diesen Preis zu zahlen, und der ist dafür, dass New York jetzt nicht die beste Verhandlungsposition hatte, schon sehr hoch, in Adams wahrscheinlich ein absolutes Chesspiece sieht, dass diese Defense über die nächsten 4-5 Jahre auf ein elitäres Level heben kann. Und wenn das passiert, kann das am Ende auch ein sehr guter Trade aus Sicht von Seattle gewesen sein.
Ja, also wenn es am Ende dann zum Titel führt, dann wird sowieso keiner mehr sich darüber beschweren. Höchstens vielleicht das Regime, das dann irgendwann Pete Carrolls Erbe übernimmt, wenn man dann ohne Picks dasteht. Also vielleicht von meiner Seite auch nochmal. Ich war tatsächlich schon kurz vorm Einschlafen habe dann einfach nur noch mal so kurz alibimäßig bei WhatsApp reingeschaut. Und da ist ja wirklich alles explodiert. Ja. In sämtlichen Football-Gruppen, in denen ich drin bin, also nicht nur Seahawks intern, sondern eben auch mit Kumpels, so Fantasy-Football-Gruppen, wirklich alle erstmal, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja. Also wirklich ziemlich krass, und dann natürlich erstmal Twitter gecheckt und dann auch den Preis gesehen, vielleicht damit man die Fakten hier jetzt nochmal eben zusammengetragen hat. Die Seahawks traden für Jamal Adams und bekommen einen Viertrunden-Pick dazu und geben dafür ab einen Erstrunden-Pick 2021, einen Erstrunden-Pick 2022, Safety Bradley McDougald, und einen Drittrunden-Pick 21 oder 22?
Ich meine 21.
21, genau. Also alles in allem natürlich krasser Preis, muss man definitiv sagen. Da werden wir auch gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, wie genau wir das jetzt sehen. Aber erstmal so als erste Reaktion war ich auch total begeistert. Bin dann auch bestimmt noch irgendwie eine Dreiviertelstunde länger aufgeblieben, als ich eigentlich wollte. Nur die Müdigkeit hat uns dann davon abgehalten, direkt einen Reaction-Podcast zu machen. Darum jetzt mit ein bisschen Abstand am nächsten Tag heute. Also wir nehmen jetzt Sonntagnachmittag auf. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge hatte ich ja mit dem Tobias und mit Adrian Franke schon mal ein bisschen drüber geredet. Und Tobias' Preisvorstellung lag da bei einem Zweit- und Viertrunden-Pick. der Seitenhieb musste nochmal eben sein. Ja. Und Adrian meinte halt auch, klar, zu dem Preis würden sie es nicht machen. Er meinte aber auch, dass er andere Franchises, wie zum Beispiel die Cowboys, da im Rennen deutlich weiter vorne sieht und dass die Seahawks da jetzt nicht unbedingt die erste Anlaufstelle wären, die er sich vorstellen könnte. Und so habe ich es eigentlich auch gesehen. Das war für mich eine kleine Schwärmerei, eine kleine Träumerei. So Jamal Adams bei den Seahawks, okay, könnte ich mir schon vorstellen, aber ja. Ist halt auch schon ein bisschen länger her, dass die Seahawks einen richtigen Blockbuster-Trade mal hingelegt haben. Und in der Größenordnung wie jetzt gab es sowas sowieso noch gar nicht. Ich glaube, am ehesten vergleichbar wäre damals Percy Harvin gewesen, der ja auch relativ viel gekostet hat. Aber solche Dimensionen hatten wir bei den Seahawks noch nicht. Aber ich finde, es zeigt sich so ein bisschen in den letzten Jahren bei Trades, dass man so viel dann eben auch einfach mal zahlen muss für solche Playmaker. Also Khalil Mack von den Raiders zu den Bears, auch 2 Erstrunden-Picks. Gut, da gab es dann noch einen 2. Runden-Pick zurück, aber es ist trotzdem eine ähnliche Dimension. Und dann jetzt eben kürzlich Jalen Ramsey zu den Rams, auch 2 Erstrunden-Picks. Also es ist halt einfach, klar, es ist ein krasser Preis und du hast es angesprochen, dass die Jets eigentlich keine gute Verhandlungsposition hatten. Von daher an der Stelle auch nochmal Chapeau an die Geschäftsstelle der Jets, dass sie da eben noch so viel rausschlagen konnten. Aber gut. Ich würde sagen, wir bringen ein bisschen Struktur rein. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den positiven Aspekten an, dieses Trades, bevor wir ein bisschen anfangen rumzumeckern. Ja, was ist so dein erster positiver Punkt, auch wenn es ein bisschen obvious ist vielleicht, aber einfach mal so ein bisschen der Reihenfolge nachgehen. Also was würdest du auf die Pro-Seite einsortieren?
Naja, also Jamal Adams ist aus meiner Sicht der beste Spieler auf seiner Position in der NFL und ist gerade mal 24. Er ist halt ein absoluter Game-Changer und auch eine ultra-flexible Waffe. Du kannst den als Safety in den Slot stellen gegen den gegnerischen Tight End, was ja auch in der NFC West nicht ganz unwichtig ist. Du kannst ihn deep spielen lassen, in die Box stellen, wo er wahrscheinlich auch seine größten Stärken hatte in der letzten Saison. Und er ist halt auch in Coverage alles andere als in Liability. Hatte da, glaube ich, letztes Jahr laut PFF die siebthöchste Coverage Grade von noch Vorspielern, wie zum Beispiel Earl Thomas oder Minka Fitzpatrick. Und er kann halt diese Cam Chancellor-Rolle mit seinem Skillset hervorragend ausfüllen. Auf rein physischer oder sagen wir mal athletischer Ebene würde ich sogar behaupten, dass er der bessere Spieler ist. Und man wird auf defensiver Seite sehr viel flexibler aus Sicht von Seattle.
Ja, auf jeden Fall. Also auch rein körperlich, finde ich, ist er eine ziemliche Macht. Also sehr lange Arme, würde ich auch sagen. Der ist wirklich in allen seinen, auf allen Positionen, beziehungsweise eben auf allen Teilen des Spielfeldes immer eine Gefahr. Und habe auch schon ein paar Highlight-Tapes mir angeguckt, einfach um die Vorfreude noch ein bisschen zu erhöhen. Also da kann man sich auf jeden Fall auf einen guten Spieler freuen. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, dass er eben ein ziemlicher Leader ist. Also ja. Auch am College hat er für LSU gespielt. Da war er schon bekannt als Teamleader. Und so einer hat den Seahawks so ein bisschen in der Secondary zumindest die letzten Jahre eigentlich gefehlt. So seit die Legion of Boom nach und nach auseinandergepflückt wurde. Cam Chancellor musste seine Karriere beenden. Earl Thomas wurde zu den Ravens abgegeben. Genau wie Richard Sherman, der bei den 49ers unter Vertrag steht mittlerweile. Also so die richtig großen Namen waren eben weg. Wir haben Quandre Diggs natürlich bekommen von den Lions. Bradley McDougal ist auf jeden Fall, über den reden wir später auch noch, auf jeden Fall jemand gewesen, der ziemlich unterschätzt war. Aber er war jetzt nicht so ein krasser Leader in der Mannschaft, wie es hoffentlich dann ein Jamal Adams werden kann. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal positive Geschichte, dass man da jetzt mal wieder jemanden hat, der auch so ein bisschen Gesicht sein kann. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, ihn über viele Jahre zu halten, kann Adams eben auch jemand werden, der ja, stellvertretend für diese Franchise steht, vor allen Dingen für diese Defense steht, für die Secondary steht. Also da hat man sich wirklich einen absoluten Star geangelt. Vielleicht auch nochmal auf der positiven Seite. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Mhm. Für mich kam es eben so vor, als wenn die Seahawks jetzt wirklich dieses Titelfenster forcieren. Meinst du, denkst du das auch? Oder wie kann man diesen Trade sonst irgendwie sehen?
Ja, definitiv. Wobei ich schon auch glaube, dass das halt langfristig ein absolutes Centerpiece werden sein soll. Und was ich mir auch eben auch noch auf der Pro-Seite aufgeschrieben habe, die für den Trade spricht, ist einfach die Tatsache, dass wenn man die Chance hat, den besten Spieler auf seiner Position in solchen jungen Alter zu holen, dann muss man sich das immer überlegen. Und bezogen auf die Draft-Picks zum Beispiel, gibt es ja auch das Argument zum Beispiel, dass die Draft-Picks, also die beiden First-Round-Picks, vor allem jetzt ja nächstes Jahr vielleicht auch etwas weniger wert sein könnte, wenn keine oder nur eine verkürzte Saison im College-Football gespielt werden sollte.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der von vielen nicht so richtig gesehen wird, finde ich, in der Diskussion, dass einmal der Draft eben allgemein immer eine Lotterie ist. Das heißt, also zumindest meine Sicht auf hohe Draft-Picks hat sich in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen gewandelt, weil ich meine, die Seahawks sind kein Team, das früh pickt. Die Seahawks schließen die Saison eigentlich immer in den Playoffs ab. Das heißt, sie haben per se meist Picks, die nicht früher sind als 20, 21, 22. Das heißt, da sind diese absolut sicheren Stud-College-Spieler eigentlich schon weg. Das heißt, du hast eben mit diesem Erstrunden-Pick hast du natürlich dann Zugriff auf einen enorm großen Spielerpool, du hast die Möglichkeit, richtig gute Spieler zu bekommen. Aber du weißt eben nicht, ob sie einschlagen. Also, ne, Draft ist immer Lotterie.
Ja.
Und bei einem Jamal Adams weißt du halt, was er kann. Also zum Beispiel auch letztes Jahr haben die Steelers einen Erstrunden-Pick für Minkah Fitzpatrick aufgegeben, wo viele gesagt haben, oh, First-Round-Pick können sie nicht machen. Aber ganz ehrlich, ich war total begeistert von dem Trade, weil du gibst einen Erstrunden-Pick für so einen jungen Spieler weg. Du weißt, okay, das und das wird er mir bringen. Das weißt du beim Draft-Pick halt nicht. Du kannst natürlich, ne, Experten können es analysieren, du kannst es hoffen, du kannst ihn scouten, aber du weißt nie, wie es sich in die NFL überträgt. Und gerade wenn man sich die letzten Draft-Jahre der Seahawks anguckt, kann man da eigentlich nicht zufrieden sein. Von daher, ja, was das
Ja,
angeht.
also weil du das auch gerade ansprichst, ne? Also man könnte den Trade auch so sehen. Seattle tradet zwei tendenziell späte Erstrunden-Picks in den kommenden beiden Jahren und einen soliden Safety im Tausch für das absolute Herz der Defense in der Zukunft. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, welche tragende Rolle die Safeties in Carrolls Defensive einnehmen und wie wichtig diese auch für den Erfolg der gesamten Defense eben waren oder auch sind. Man kann es nämlich auch so sehen, also hätten wir einen solchen Trade beispielsweise im Jahr 2018 gemacht, dann hätten wir im Prinzip, also vor der Saison 2018 gemacht, hätten wir im Prinzip Rashad Penny, LJ Collier und Cody Barton für einen All-Pro-Spieler getradet. Also man kann sich
Ja.
natürlich nie sicher sein, ob die Spieler dann gut werden. Andererseits ist es natürlich so, dass man in der heutigen NFL seinen Kader natürlich auch über den Draft und über Downtrades, die jetzt auch schwieriger möglich sein werden, eben bildet. Und es sollte auch jedem Fan wirklich zu denken geben, dass die First-Round-Picks der Seahawks der letzten Jahre eher nichts waren.
Ja, du hast Downtrades angesprochen. Also ich finde, selbst diese Saison waren Downtrades ja schon vermutlich auch durch den Online-Draft ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise die Seahawks haben deutlich weniger rausholen können als noch ein Jahr davor, als sie irgendwie aus 4 oder 5 Picks am Ende 14 gemacht haben. Und jetzt käme eben, wie du schon angesprochen hast, eben diese Draft-Klasse, die man eben kaum scouten kann, weil eine College-Saison in der Schwebe steht. Weil also klar ist ja schon mal, dass weniger College-Spiele stattfinden werden. Aber ja, Scouten wird deutlich schwieriger werden. Von daher ist die Lotterie nochmal einen Tacken größer geworden. Dass man jetzt zwei First-Rounder weggegeben hat, gut, ist nochmal eine andere Sache. Aber so zumindest der für den nächsten Draft, den würde ich am Wert, glaube ich, nochmal einen Ticken runtersetzen. Zumal, ja, wie gesagt, die Seahawks sowieso eigentlich immer nur späte First-Round-Picks bekommen. Hast du noch positive Punkte, bevor wir vielleicht ein bisschen ins Meckern kommen?
Ich würde sagen, dann fangen wir an zu meckern, oder?
Gut, dann können wir jetzt anfangen, ein bisschen zu meckern. Henry, hast du auch negative Punkte, was so diesen Trade angeht?
Ja, ich habe das ja schon durchblicken lassen. Also der Trade ist insgesamt picktechnisch extrem teuer. Wir hatten ja gerade schon über den Trade von Minkah Fitzpatrick zu den Steelers damals gesprochen, der ja, glaube ich, sogar in der gleichen Draftklasse war wie Jamal Adams. Und der Trade in 2019 für Fitzpatrick hat die Steelers da ja einen 2020er First-Round-Pick gekostet, den sie, glaube ich, dann auch, den die Dolphins dann, glaube ich, damals jetzt im letzten Draft für Austin Jackson an 18 benutzt haben und einen Swap mehrerer Late-Round-Picks. Also das dient so als Vergleich eigentlich recht gut, weil es beides ziemlich gute Safeties sind, etwa gleich alt. Und ich muss schon sagen, dass der Trade für Fitzpatrick aus meiner Sicht preiswerter gewesen wäre, wie eben jetzt der Trade für Jamal Adams. Oder wie siehst du das?
Ja, preiswert auf jeden Fall. Fitzpatrick sicherlich auch ein ziemlicher Stud auf seiner Position, auch gute Saisonhälfte dann gehabt noch für die Steelers, aber Jamal Adams ist halt in meiner Wahrnehmung einfach nochmal ein Ticken über, also über Fitzpatrick, ja, klar. Auf jeden Fall und halt allgemein über allen Safeties eigentlich. Also ich sehe zurzeit einfach keinen besseren. Klar, gibt noch viele andere gute, aber Adams ist, wenn man sein Alter nimmt, seine vielseitige Einsetzbarkeit und so weiter, also ist für mich halt einfach nochmal eine Nummer drüber. Darum war es, glaube ich, ja, so rein vom Spieler her war es eigentlich klar, dass man da etwas mehr zahlen muss. Aber du hast schon recht, es wäre sicherlich auch günstiger gegangen. Die Jets haben definitiv auch einen guten Job gemacht. Also
ja.
kann man nichts gegen sagen.
Ich muss auch sagen, dass aus Sicht der Jets macht dieser Trade wirklich sehr viel Sinn. Wenn ich Jets-Fan wäre, wäre ich ein großer Fan dieses Trades, weil man eben nicht in diesem Titelfenster ist, in dem Seattle sich gerade befindet, man eben nicht diesen sicheren Franchise-Quarterback im Moment hat und das Team dann eben für die Zukunft bauen kann, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Also ich bin mir sicher, viele Jets hätten auch gerne das Team um Jamal Adams, zumindest die Defensive um Jamal Adams rum aufgebaut, aber du hast halt bei den Jets zurzeit eben auch einige Spieler mit CJ Mosley beispielsweise, Le'Veon Bell, die schon auch ordentlich Kohle verdienen und wenn du so ein Jamal Adams jetzt demnächst hättest bezahlen müssen, das wäre schon alles ziemlich viel geworden. Und da kommen wir nämlich zu meinem größten Minuspunkt dieses Trades und zwar durch diese massiven Kosten, die die Seahawks jetzt drafttechnisch in Adams investiert haben, weiß die ganze Welt und weiß er auch selber, dass man mit ihm verlängern muss. Also es ist ja überhaupt keine Option, wenn man so viel jetzt bezahlt hat, dann zu sagen, gut, jetzt haben wir ihn für ein Jahr gehabt, lassen wir ihn nochmal eben auf seinen Rookie-Vertrag spielen und dann wird er wieder entlassen, beziehungsweise dann ist er ja Free Agent. Also das wird auf keinen Fall passieren. Entweder man schafft es, ihn irgendwie vom Franchise-Tag zu überzeugen, das glaube ich aber auch nicht. Das heißt, du musst mit ihm verlängern und er wird völlig zweifelsohne der bestbezahlte Safety der Liga werden. Da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln und das ist ein ziemlich hartes Stück, was die Seahawks da zahlen müssen. Vor allen Dingen, weil nächstes Jahr die gesamte Secondary Free Agent wird. Also Shaquille Griffin ist in seinem letzten Jahr. Quandre Diggs ist auch nur noch dieses Jahr unter Vertrag. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Trey Flowers, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber der ist auch nicht so wichtig. aber es ist halt wirklich, es wird ein enorm teures Jahr, glaube ich, für die Seahawks. Und Jamal Adams wird wahrscheinlich mit seinem Vertrag sowieso alle Rekorde brechen. Da darf man sich auch jetzt schon darauf einstellen, glaube ich. Wird sich trotzdem wieder viele geben, die dann völlig überrascht sind, aber ich gehe da schon vom Schlimmsten aus. Also Adams wird unglaublich viel Geld verlangen können. Man hat es bei den Texans gesehen mit Laremy Tunsil, dem Left Tackle, haben sie ja auch geholt für 2 First-Round-Picks und der konnte den Texans auch diktieren, was er haben möchte. Und jetzt, glaube ich, 22 Millionen pro Jahr. Also das ist halt, sind halt Beträge, die vorher für diese Position noch nie gezahlt wurden und auch Adams wird meiner Meinung nach neue Dimensionen auf der Position setzen.
Definitiv, also er hat eine unglaubliche Leverage, die ja auch Laremy Tunsil, wie du gerade schon angesprochen hattest, sehr gut ausgenutzt hat bei dem Trade der Texans. Aber weil sich dann viele auch darüber beschweren, wenn man einen Safety jetzt, sagen wir mal, 19, vielleicht sogar über 20 Millionen Dollar im Jahr zahlt, muss man das vielleicht auch nochmal in Perspektive setzen. Das habe ich mir vorher noch rausgeschrieben. Es gibt insgesamt in der NFL 23 D-Liner oder Edge-Rusher, die mindestens 16 Millionen Dollar im Jahr machen. Nur 3 von denen haben 2020 mehr Tackles for Loss gemacht wie Jamal Adams. Und was man auch noch sehen muss, da sind wir jetzt vielleicht schon wieder im Positiven, ne? sagen uns ja die Analytics, Entschuldigung, relativ eindeutig, dass Coverage etwas wichtiger ist als Pass-Rush. Also wenn man so einen Blockbuster-Trade macht, dann finde ich schon begrüßenswert, dass man den für einen elitären Defensive Back macht und jetzt nicht, sagen wir mal, für einen elitären Pass-Rusher.
Naja, wobei gerade Seattle hätte natürlich auch einen elitären Pass-Rusher gut gebrauchen können, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also zumal Adams ja beides kann. Also Pass-Rush ist ja jetzt auch nicht ganz so schlecht gewesen von ihm, aber Gut, wie gesagt, wir wollten eigentlich gerade ein bisschen meckern. Jetzt geraten wir schon wieder ins Schwärmen hier. Vielleicht ein Punkt, den ich noch auf der negativen Seite habe, ist, dass wir eben in diesem Trade involviert auch Bradley McDougald verloren haben, der ja eben doch ein ziemlicher Anker war in den letzten Jahren in der Secondary der Seahawks. Ein unglaublich unterschätzter Spieler, oder? Ja,
definitiv, total underrated. War ein Spieler, der in der Übergangszeit zwischen der Legion of Boom zu der heutigen Defense jetzt so einer der Spieler, auf den man sich in der Secondary noch sehr gut verlassen konnte und, wie du schon sagst, total unterschätzter Spieler ligaweit.
Ja, auch sehr wenig Gehalt bekommen tatsächlich, also bei den Seahawks ja auch eigentlich immer Stammkraft gewesen und trotzdem relativ wenig verdient, also fürs Capspace auch auf jeden Fall sehr ja, sehr schonend gewesen. Jetzt hat man natürlich mit Adams, der ja noch auf seinem Rookie-Vertrag spielt, auch keine großen keine großen Cuts in unserem Cap-Space. Das heißt, es ist theoretisch immer noch Geld da, wenn man so ein bisschen Verträge umstrukturiert, vielleicht den einen oder anderen Spieler noch entlässt. Ich schiel da Richtung Hollister und vielleicht auch KJ Wright, auch wenn es natürlich ein bisschen schade wäre. Aber Clowney ist noch nicht abgehakt. Das wird vor allen Dingen Henry jetzt freuen. Aber es ist noch möglich, auch in die Defensive Line noch zu investieren.
Ja, da sind wir bei einem kleinen Kontra. Also es gibt jetzt immer noch diese Baustelle im Pass Rush. Wobei man sagen muss, dass durch diesen Trade jetzt, da sind wir jetzt beim Cap Space, circa $500,000 frei werden. Also Adams wird dieses Jahr Seattles Cap Space mit 3,6 Millionen Dollar belasten, während eben dadurch, dass man McDougald nach New York tradet, 4,1 Millionen Dollar frei wird. Und von dem her kann man sich definitiv durch Cuts, die dann eben noch folgen müssten, noch einen Spieler wie Jadeveon Clowney leisten.
Ja, also ein paar von den Rookies sind ja tatsächlich auch noch nicht unter Vertrag. Das heißt, wie genau der Capspace dann danach aussieht, nachdem alle Rookies gesigned wurden, das muss man dann nochmal neu evaluieren. Aber Stand jetzt ist es noch nicht unmöglich, trotzdem noch in die Defensive Line zu investieren, ob es jetzt Clowney ist, ob es Griffin ist. Relativ wahrscheinlich kann man sagen, dass es nicht in Ngakoue wird, weil man für den eben auch traden müsste. Und ich glaube kaum, dass die Seahawks jetzt noch mehr Picks verbraten wollen. Hast du noch irgendwas Negatives, was den Trade betrifft?
Nee, ansonsten.
Okay. Dann hatte ich mir noch zwei offene Fragen mir gestellt und auch aufgeschrieben. Darum vielleicht direkt mal an dich weitergereicht. Die erste Frage: Wie glaubst du, wird Adams jetzt eingesetzt? Weil die Defense der Jets ist ja schon unter Greg Williams eine ganz andere als die Seahawks spielen. Also Greg Williams ist ja auch ein Freund von doch umfangreichen Blitzen, was bei den Seahawks nicht so oft vorgekommen ist. Also schon so ein bisschen, weil einfach der Four-Man-Rush überhaupt keinen Druck generieren konnte. Aber meinst du, wir können Adams auch häufig beim Blitzen sehen oder glaubst du, das wird eher eine Seltenheit bleiben?
Ich glaube, einfach aufgrund der Tatsache, dass er so ein hervorragender Blitzer ist, werden die Seahawks ihn auch in der Rolle wahrscheinlich nicht so stark wie Greg Williams, aber auf jeden Fall in der Rolle einsetzen. Ich denke mal, eben die Rolle, die er in Seattles Defensive in erster Linie spielen wird, ist eben wahrscheinlich die des Box-Safeties, diese Cam-Chancellor-Rolle. Und da brilliert er ja. Und ich denke mal, das wird so die Aufgabe sein, die er in erster Linie übernimmt. Aber wie schon gesagt, du kannst den in fast jeder Situation einsetzen. Du kannst ihn in den Slot stellen, du kannst ihn gegen den Tight End in den Slot stellen, du kannst ihn deep spielen, du kannst ihn in die Box stellen, du kannst ihn in den Pass Rush eben stellen. Und das ist halt das, was ihn so stark macht, einfach aufgrund der hohen Flexibilität.
Genau, du hast es gesagt, man kann vieles mit ihm machen. Die Frage ist dann eben, ob die Seahawks defensiv auch kreativ genug sind, ihn dann so rumzuschieben, je nachdem, wie die Situation es gerade erfordert. Und was seinen Blitzen angeht, er hatte auch einfach unglaublich viele Gelegenheiten in New York. Ich glaube, bei über 90 Snaps durfte er blitzen. Das sind krasse Zahlen. Also damit ist er bei weitem die Nummer 1 in der Liga. Da kamen nicht mal Linebacker zum Teil ran. Also Bobby Wagner beispielsweise hat, glaube ich, knapp über 70 Blitz-Snaps gehabt letzte Saison. Und das eben als Linebacker. Also für ein Safety sind das unglaublich hohe Zahlen. Und dafür dann 6,5 Sacks sind dann eben auch der verdiente Lohn, den er sich dann daraus geholt hat.
Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich schon sagen, dass er nicht ganz so flexibel wie in New York eingesetzt wird. Aber ich glaube auch nicht, dass man ihn total statisch auf diese eine Position stellen wird. Das wäre auch ein Fehler.
Ja, das stimmt. Kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Und dann kommen wir zur zweiten Frage, die so ein bisschen eben auch mit diesem All-In einhergeht. Also die Seahawks haben ja jetzt eben wirklich sehr viel investiert. Für mich ist es ein Zeichen, okay, sie erkennen, sie haben einen der besten Quarterbacks der Liga, sie in seiner Prime, das Team ist einigermaßen gut aufgestellt, man will jetzt nochmal angreifen. Siehst du das auch so? Also ist das Team für dich gut genug, um jetzt All-In zu gehen? Oder meinst du, das war jetzt irgendwie der falsche Move zur falschen Zeit?
Schwierige Frage. Das Team ist eigentlich immer gut genug, in den Super Bowl zu kommen, solange Russell Wilson der Quarterback ist, weil er halt in den Top-3-Quarterback ist. Er hat Superstars gefordert, jetzt kriegt er einen absoluten Superstar in Jamal Adams. Und das Titelfenster ist jetzt definitiv weit aufgestoßen. Und der Move macht Seattle mindestens kurzfristig zu einem noch ernstzunehmenden Contender auf jeden Fall.
Ja, also ich würde auch sagen, wenn wir noch irgendwas jetzt für den Pass Rush tun in Form von Defensive End etc., dann würde ich schon sagen, gehören wir auf jeden Fall zu den Top-Contendern, auf jeden Fall der NFC. Und dann muss man eben schauen, ob man es bis in den Super Bowl schafft. Und da warten dann wahrscheinlich Chiefs oder Ravens. Das ist dann auch nochmal eine Nummer größer. Aber das ist noch lange, lange hin. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, das jetzt hier nochmal mit mir gemeinsam einzuordnen. Ich glaube, wir sind beide ziemlich gehypt.
Definitiv.
Trotz der hohen Kosten. Aber ja, auf jeden Fall eine super Sache. Russell fordert Superstars und Schneider liefert. Ja, das wird hoffentlich eine geile Saison. Damit verabschieden wir uns von dieser kleinen Sonderfolge. Sind auf jeden Fall unter einer halben Stunde geblieben. Und nächste Woche geht es dann weiter mit unseren Division-Previews, beziehungsweise genau mit den Division-Preview-Folgen. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Bis dahin. Alles Gute und Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.